Manche von uns erinnern sich an die 60er Jahre, die Apo-Zeit. Eine Rebellion gegen das Establishment, ein Ausbruch, der eigentlich Antwort war auf eine falsche Haltung vieler, die nun nach dem Zweiten Weltkrieg im Wiederaufbau, im Materialismus, im Reichtum, im Vorwärtskommen, im Wirtschaftswunder ihr Heil gesehen haben. Ich teile nicht die Ziele der APO. Es ist eine Sache, etwas zu verneinen, es ist eine andere, eine Alternative anzubieten. Ich bin gerne bereit, mit jungen Menschen zu diskutieren. Ich bin gerne bereit, mit ihnen, wenn sie Sturm laufen, gegen Formen, Traditionen, Althergebrachtes, Stille zu halten, hinzuhören. Aber nur, wenn sie mit Alternativen kommen. Nur eine Verneinung des Vorhandenen ist zu billig. Und von daher rede ich nicht etwa der APO-Bewegung das Wort. Wir rutschten dann in die 70er Jahre hinein. Der Abschwung des Materialismus machte sich moralisch bemerkbar. Sie haben gestern einiges gehört in der New Age-Bewegung, im Umfeld dieser Bewegung. Menschen fingen an, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. In diesen Zwischenjahren kam die Aussteigergesellschaft auf. Man hatte ja genug Geld, Aussteiger konnten nur existieren, weil sie auf den Taschen ihrer Eltern lebten. Das wollen wir einander sehr klar sagen. Die Alternativen sind bald zu Ende, wenn sie nicht ein erwirtschaftetes Kapital als Grundstock zur Verfügung haben. Es ist eine Lüge, dass diese Alternativen mit Null beginnen, dass der Aussteiger von Null leben kann. Er kann nur leben auf dem Profit, der da gewesen ist. Das muss uns ganz klar sein. Und da müssen wir einen so klaren und coolen Blick bewahren, wenn wir in die Auseinandersetzungen und Diskussionen mit solchen Mitgliedern hineinkommen. Es kam die Aussteigergesellschaft. Das Leben kotzt mich an. Das, was mein Vater macht, das, was meine Mutter machen, schön für sie, für mich nicht. Ich will leben. Diese Bewegung lief sich auch tot. Muss sich ja totlaufen und endete in der No-Future-Anschauung. Der Pessimismus kam auf, der Lebenspessimismus. Und in diese Zeit hinein, und jetzt wollen wir einmal die zwei Mächte, die ja um die Menschheit ringen, Gott und der Teufel, in diese Zeit hinein musste nun der Teufel sehr sorgfältig Bonbons streuen. No-Future, keine Hoffnung, das ist gefährlich. Denn das ist die offene Türe für das Evangelium. Das ist ja die Botschaft der Hoffnung. Und Sie können sich immer darauf verlassen. Immer da, wo es eine Talfahrt gibt, da sorgt der Teufel für viel, viel guten Ersatz, weil er jetzt Angst hat, jetzt brennt. Das wissen Sie in Ihrem Leben. Solange Sie auf der aufsteigenden Linie sich befanden, haben Sie sich wenig um Gott gekümmert. Aber da, wo es uns anfing, dreckig zu gehen, da haben wir angefangen zu fragen. Nach Gott. Und so ist die No Future, die keine Hoffnung, die kein Land in Sicht, Gesellschaftsatmosphäre, die gefährlichste Bewegung gewesen. Und wer jetzt etwa so in den 35er Jahren steckt, altersmäßig, der wird ganz schnell entdecken, rechnen Sie 10, 15 Jahre zurück, die Bewegungen sind ja nicht immer simultan in Deutschland, dann war das die große Zeit der Teestubenaktionen. Da sind die Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen, Anfang der 70er bis Mitte der 70er Jahre. Warum? Es gab keine Hoffnung. Es war klar geworden, dass der Materialismus versagt hat. Es war klar geworden, dass die Ideologien versagen. Und jeder etwas nachdenkende Mensch fing an zu fragen, ist das alles? Und das war die große Zeit der Teestuben. Und ich sage es noch einmal, in diesen Jahren 70 bis Mitte 75 etwa, da sind Hunderte von jungen Menschen in Deutschland zum Glauben gekommen. Das war die Zeit, in denen die großen Jugendarbeiten aufgebaut wurden. Wort des Lebens beispielsweise hat einen Aufschwung erlebt in diesen Jahren, ist zu einer Größe herangereift, die es ihnen heute erlaubt, die Größe zu halten, aber nur, weil der Bekanntheitsgrad in jenen Jahren geschaffen worden ist. Und in jene Zeit hinein ist der Teufel äußerst aktiv geworden und hat auf einem Gebiet, bei dem wir als Gläubige viel zu wenig mitmischten und viel zu spät erkannten, was hier gespielt wird, ganz tüchtig Vorschub geleistet. Und das ist die Euphorie für das Leben nach dem Tod. Man nennt das die Thanatologie, die Lehre vom Sterben. Thanatos, griechisch, Thanatologie. In den Mitte der 70er Jahre kam jenes Buch Leben nach dem Tod heraus von Moody. Das Beste, Reader's Digest, das Beste hat Artikel aus diesem Buch veröffentlicht, etwa in den Jahren 77, 78. Und eine Welle mit veranlasst durch den Reisedienst von Elisabeth Kübler-Ross, auch in viele Gemeinden hinein. Was ist die Folge dieser 10 Jahre langen Indoktrination? Sterben ist schön. Die Folge ist, dass wir ein total falsches Bild vom Sterben und vom Leben nach dem Tode haben. Wir haben uns entfernt von den biblischen Inhalten. Wir haben uns entfernt von den Sterbebetten. Gestorben wird im Krankenhaus, gestorben wird in der Abgeschiedenheit oder gestorben wird mit der Spritze. Wir erleben jenes Sterben, das noch vor 20, 30 Jahren ganz üblich war, wo man miterlebte, wie ein Mensch den letzten Schnaufer tut. Dieses ist verbannt aus der Öffentlichkeit. Das unästhetisch, das wird hinter die Kulissen gebracht. Und so wird der Mensch von heute mit der Wirklichkeit des Todes nicht mehr konfrontiert. Und wenn wir in der Gemeinde die biblische Botschaft über Sterben und über Tod nicht weitergeben, dann haben wir bis hinein in die Schar der Gläubigen eine verkehrte Schau über das, was Tod tatsächlich ist und was Sterben bedeutet. Was ist die Euphorie, die ganz tief in unserem Volk jetzt verwurzelt ist und sitzt? Ich habe aus Kübler-Ross und Raimund Moody aus ihren Berichten, und sie haben Hunderte von sogenannten Gestorbenen interviewt, die zurückkehrten ins Leben, die zurückgeholt wurden ins Leben, interviewt über ihre Erfahrungen in dieser Zwischenzeit. Und ich will Ihnen 2 Berichte ganz kurz vorlesen. Das sind jetzt also Interviews, das sind Antworten von solchen, die tot waren und wieder lebendig wurden. Ich lasse es mal so stehen, wie Raimund Moody und Kübler-Ross es darstellen. Ich stoppte, ich guckte nach links und rechts, es war nichts zu sehen. Ich fuhr an und da hörte ich meinen Freund laut losbrüllen. Ich sah die Scheinwerfer eines Autos auf uns zurasen. Ich hörte ein fürchterliches Krachen, als der andere Wagen meinem in die Seite fuhr und sie eindrückte. Und dann war mir einen Augenblick, als flöge ich durch eine Dunkelheit wie durch einen Korridor. Das ging ganz schnell. Dann schwebte ich etwa 1,5 Meter über der Straße, ich würde sagen, vielleicht 5 Meter von meinem Wagen entfernt und hörte das letzte Echo des Krachens verhallen. Ich sah, wie sich Menschen um das Auto sammelten und sah meinen Freund aussteigen, offensichtlich unter Schock. Ich sah meinen Körper zwischen all diesen Leuten in den Trümmern liegen und ich sah, wie sie alle versuchten, ihn herauszuziehen. Meine Beine waren ganz verrenkt, alles war voll Blut. Aus allen Richtungen kamen Leute auf die Trümmer zugelaufen. Sie kamen an mir vorbei, bemerkten mich aber offenbar nicht. Sie liefen einfach weiter, den Blick gerade ausgerichtet. Wenn sie ganz dicht herankamen, versuchte ich immer auszuweichen, aber sie liefen glatt durch mich hindurch. Ich sah ringsherum Menschen und ich verstand, was sie sagten. Ich hörte sie nicht akustisch, so wie ich sie höre. Es war mehr wie ein Wissen, was sie dachten, aber nur sinngemäß, nicht im tatsächlichen Wortlaut. Ich fing es jedes Mal auf, unmittelbar bevor sie den Mund aufmachten, um zu sprechen. Ein Erlebnis aus dem Jenseits. Ein anderes von einer Frau. Ich hatte dieses Erlebnis, als ich ein Kind bekam. Die Geburt war furchtbar schwer. Der Arzt hatte mich aufgegeben, erklärte meinen Angehörigen, ich läge im Sterben. Ich war jedoch die ganze Zeit hellwach und im gleichen Augenblick, in dem ich ihn das sagen hörte, hatte ich das Gefühl, aus einer Ohnmacht aufzutauchen. Und da bemerkte ich, dass all diese Menschen da waren, in hellen Scharen, möchte ich sagen. Sie schwebten rings im Raum an der Decke. Es waren alles Menschen, die ich gekannt hatte, die aber schon früher gestorben waren. Ich erkannte meine Großmutter und ein Mädchen, das ich von der Schule her kannte, und viele andere Verwandte und Freunde. Ich möchte sagen, ich sah hauptsächlich ihre Gesichter und spürte ihre Gegenwart. Alle schienen sie sich zu freuen. Sie waren sehr glücklich. Und ich hatte das Gefühl, sie seien gekommen, um mich zu beschützen oder anzuleiten. Es war fast wie eine Wiedersehensfeier und so, als wären sie versammelt, um mich willkommen zu heißen. Es war ein wunderschöner, erhebender Augenblick. Ich hörte die Ärzte sagen, ich sei tot. Und da hatte ich das Gefühl, als stürzte ich, oder besser gesagt, als schwebte ich sozusagen durch diese Finsternis, die eine Art Einfriedung war. Alles war ganz schwarz, nur ganz in der Ferne sah ich dieses Licht. Es war ein sehr, sehr strahlendes Licht, aber zuerst nicht besonders groß. Es wurde immer größer, je näher ich kam. Das Erlebnis hatte nichts Beängstigendes. Es war mehr oder weniger angenehm. Etwa 100, 150 solcher Berichte können Sie nachlesen in den Interviews und Aufzeichnungen von Raimund Moody und Kübler-Ross. Aus all diesen Berichten, Sie haben versucht, wissenschaftlich zu arbeiten, Sie haben die These aufgestellt, es gibt wissenschaftlich belegt ein Leben nach dem Tod, Freude, Belohnung, Erfüllung und Wiedervereinigung erwarten jedermann auf der anderen Seite ohne Rücksicht auf seinen Glauben, geistlichen Zustand oder sein moralisches Verhalten hier auf Erden. Das ist die These, die rund um die Welt als Bestseller gekreist ist. Und als Beispiel für diese wissenschaftlich erarbeitete These haben Sie folgenden Idealfall zusammengestellt. Wir haben also eine Synthese gemacht aus all den Interviews, die Ihnen zur Verfügung standen, haben das gekürzt folgendermaßen dargestellt. Ein Mensch stirbt. Im Augenblick der höchsten körperlichen Not hört er, wie der Arzt ihn für tot erklärt. Jetzt vernimmt er ein unangenehmes Geräusch, ein Klingen oder Summen. Gleichzeitig hat er das Gefühl, sich rasch durch einen langen, dunklen Tunnel zu bewegen. Danach ist er plötzlich außerhalb seines stofflichen Leibes und sieht den eigenen Körper aus der Entfernung. Als Zuschauer verfolgt er den Wiederbelebungsversuch. Er bemerkt, dass er immer noch einen Leib besitzt, aber einen von anderer Beschaffenheit und anderen Fähigkeiten als der stoffliche Leib, den er hinter sich gelassen hat. Bald erscheinen andere Wesen zu seiner Begrüßung und Unterstützung. Er erblickt flüchtig die Geister verstorbener Verwandter und Freunde. Ein liebevoller, warmherziger Geist, ein Wesen aus Licht taucht vor ihm auf. Und dieses Wesen stellt ihm wortlos eine Frage, die ihn dazu veranlasst, Rechenschaft über sein Leben abzulegen. Das Wesen hilft ihm dabei, indem es in Sekundenschnelle die Hauptereignisse seines Lebens vor ihm abrollen lässt. Irgendwann nähert er sich einer Art Schranke, die anscheinend die Grenze zwischen dem irdischen und dem nächsten Leben bezeichnet. Doch es zeigt sich, dass er zur Erde zurück muss, dass die Zeit für seinen Tod noch nicht gekommen ist. Er sträubt sich, denn inzwischen hat er an den Erfahrungen im Jenseits Gefallen gefunden und will nicht mehr umkehren. Er ist überwältigt von einem überströmenden Gefühl der Freude, der Liebe, des Friedens. Doch irgendwie vereinigt er sich wieder mit seinem stofflichen Leib und kehrt ins Leben zurück. So, und damit hat uns Dr. Moody den Schlüssel zur Interpretation dieser Interviews selber gegeben. Wir haben es hier ja gar nicht mit tatsächlich Verstorbenen zu tun. Haben Sie gemerkt, wie er von dieser Schranke spricht, die scheinbar eben doch die Grenze zwischen dem Diesseits und Jenseits darstellt. Also waren diese Berichte nicht Berichte aus dem Jenseits, sondern Träume des Diesseits. Und das ist das Verführerische. Und da macht der normale Leser nicht Halt, sondern überzieht, wie auch von Moody dargestellt, diese Diesseitserlebnisse ins Jenseits. Wir haben es hier ja nicht mit irreversiblem, nicht wieder zurückführbarem Tod zu tun, sondern wir haben es ja hier höchstens mit klinisch Toten zu tun. Klinisch tot heißt kein Pulsschlag mehr, körperlich feststellbar, der Mensch ist tot. Bei keinem dieser Interviewten ist zum Beispiel ein EEG gemacht worden, Gehirnströme gemessen, was ja nun tatsächlich bei der Bescheinigung gestorben eine der besten Hilfen und sichersten Hilfen ist. Also keine Berichte aus dem Jenseits, aber Millionen und Millionen Menschen haben diese Bücher, diese Berichte, diese Fernsehsendungen, alles mitgemacht und leben in dieser Euphorie. Berichte aus dem Jenseits, ist alles nicht so schlimm, wie ihr Christen berichtet habt, von wegen einer Hölle und weiß ich was allem. Und damit ist unsere Botschaft von der Hölle, von der Verdammnis, so minimalisiert worden, dass es nur noch Menschen erreichen kann, die mit diesen Berichten nicht in Berührung gekommen sind. Aber das Fernsehen hat das Seine dazu getan, dass eine weite, weite Verbreitung da war. Ich gebe zu, ich denke, es war Anfang dieses Jahres, hörte ich eine Sendung von Kübler-Ross und Sasi. Ich war fasziniert von dem, was von dieser Person ausströmte. Aber ich wehrte mich im Namen Jesu Christi gegen diesen Geist, der nichts mit dem Heiligen Geist und mit der Wahrheit der Bibel zu tun hat. Und ich habe nachher sagen müssen, die Menschen, die jetzt hier an diesem Schirm gesessen sind und nicht die Bibel als Maßstab aller Dinge kennen, die sind so eingewickelt durch diese Botschaft, dass die in einer traurig falschen Euphorie in ihre Zukunft hineinleben, weil ihnen quasi wissenschaftlich bewiesen, unterlegt worden ist, wie schön es ist, auch dem Jenseits entgegenzugehen. Ich sage noch einmal, wir haben es nicht mit tatsächlichen Berichten zu tun, sondern wir haben es mit einem Produkt aus der Küche des Teufels zu tun, spiritistisch, okkult, und damit eine Lüge. Eine Lüge. Und wenn das eine Lüge ist, dann möchte ich die Wahrheit wissen. Psalm 90, Vers 12 sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, weise werden. Sie kennen vielleicht jenes Traktat, das viel Verbreitung gekannt hat in Deutschland, und ich bin froh darüber, nur durch diese Arbeit von Kübler-Ross sind diese Traktate mit diesem Inhalt lächerlich gemacht worden. Da sind die letzten Sätze von berühmten Persönlichkeiten abgedruckt worden. Einer der letzten Sätze von Buddha: Ich habe es nicht geschafft. Der Leibarzt Napoleons schrieb: Der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Die Krankenschwester, die Voltaire zu Tode pflegte: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Der Gottesleugner, Voltaire. Nietzsche starb wahnsinnig. Lenin bat Tische und Stühle um Vergebung und starb in geistiger Umnachtung. Der letzte Satz Churchills: Welch ein Narr bin ich gewesen. Was konnte Paulus sagen an dieser Stelle? Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Was für ein Unterschied. Darf ich uns heute Morgen fragen, was bedeutet Sterben für Sie? Was für Gedanken beschleichen Sie, wenn Sie an Sterben denken? Darf ich es mal so sagen? Für die einen Menschen ist Sterben ein von zu Hause weggehen und für die anderen ist Sterben ein Nachhausegehen. Und wissen Sie, ich werde mein Leben lang einen Besuch im Altenheim nie vergessen, wo ich das buchstäblich vordemonstriert bekommen habe. Ich wurde gerufen zu einer sterbenden Frau, die in gläubigen Kreisen aufgewachsen ist und die ganze Botschaft der Bibel gut gekannt hat. Als ich in das Zimmer hineinkam, hat sich ein Bild in meine Seele hineingekrallt, das ich nie vergesse. Ich kann Ihnen das malen, ich kann Ihnen das demonstrieren. Da lag eine Frau auf ihrem Eisenbett und hielt sich mit beiden Händen links und rechts am Rahmen fest. Ich will nicht sterben, ich will nicht weg, ich will hier bleiben. Ein furchtbarer Anblick für mich. Und ich habe in jenen Augenblicken einfach nach oben geschrien. Ich sage, Herr, jetzt hilf mir, jetzt gib mir die richtigen Worte. Ich habe meine Bibel geöffnet und habe der Frau einen Text aus der Bibel gelesen, der ihr noch einmal das Erlösungswerk Jesu Christi vor Augen führte. Sie war ja eine, die das alles schon wusste, nur sie hat nie ernst gemacht damit. War ganz klar bei Verstand. Wir konnten miteinander beten. Als ich das Zimmer verließ, hatte sie ihre Hände nicht mehr am Bett, sondern sie streckte sie nach oben. Sie war jetzt bereit zu sterben und sie wollte jetzt sterben. Ihr Lieben, wenn das immer so ginge im Altenheim, dann würde ich meinen Dienst dorthin verlegen zur Hälfte des Tages. Aber wir wissen sehr wohl, wie es bei alten Menschen aussieht. Und um das zu zeigen, das Bild eines anderen Mannes, das sich auch ganz tief, es gibt ja so einige Erlebnisse, die kriegt man nicht mehr los. Und das gehört mit dazu. Ich hatte in der Gemeinde einen Mann, der oft in der Predigt saß. Draußen im Flur sprachen wir miteinander, na Herr so und so, wie steht's denn mit Ihnen? Warum machen Sie nicht ernst mit der Entscheidung für Jesus Christus? Sie wissen doch alles, Sie haben es doch heute wieder gehört. Ja, ja, ich habe es gehört, ich habe schon verstanden. Ich weiß das eigentlich, aber, und Herr Weber, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hörte der Mann, liegt im Sterben, ich besuche ihn. Ich greife wieder diese Situationen auf, ich sage so und so, wie oft haben Sie das Evangelium gehört? Sie liegen hier und wissen ganz genau, was Sie zu tun haben. Der Herr Jesus wartet auch heute noch auf Sie. Seine Hand ist ausgestreckt. Warum strecken Sie Ihre ihm nicht entgegen? Und sagen, hier bin ich. Gott sei mir Sünder gnädig. Als ich ihm das so sagte, dreht er sich um auf die andere Seite und sagt nur noch, für mich ist es zu spät. Und so ist er gestorben. Furchtbar. Furchtbar, das mitzuerleben. Ich weiß von der Bibel her, wie nahe ewig gerettet zu werden. Und er spricht sein eigenes Urteil. Für mich ist es zu spät. Zu oft die Gelegenheit gehabt. Sie verstehen, dass solche Erlebnisse, die sitzen da drin, als wären sie gestern Abend geschehen. Obwohl Jahre zurückliegen. Was heißt sterben? Ich kann nur einmal sterben. Ich kann sterben nicht üben. Wenn ich in einer Prüfung durchfalle, dann kann ich sie wiederholen. Führerschein kann ich, weiß ich wie viel mal machen. Wenn ich die falsche Frau heirate, dann lasse ich mich scheiden, heirate eine andere. Ich spreche nicht von mir und ich spreche nicht von Christen, hoffentlich nicht, sondern ich spreche, wie es in der Welt gemacht wird. Aber sterben ist die letzte große Prüfung in meinem Leben, die ich nie wiederholen kann. Ich kann nur einmal sterben. Und nun ist es in der ganzen Welt so, dass Je größer eine Prüfung ist, desto länger ist ja die Vorbereitungszeit, nicht? Zum Abi hat man ganz schön vorzubereiten. Das sind ein paar Jahre nötig. Das war, ist eben eine ziemlich schwere Prüfung. Für die schwerste Prüfung haben wir die längste Vorbereitung, nämlich ein ganzes Leben. Sag mal, bereiten wir uns vor für Sterben? Viele von Ihnen haben für heute Mittag schon vorbereitet. Wissen Sie, dass das Sterben Ihnen näher ist als die Safari? Nicht, weil ich Ihnen die Safari nicht gönne, aber weil ich Realist bin. Ich sage Ihnen ganz frei, der Tod ist mir näher als der Mittagstisch um 11:30. Ich kann für mich und für Sie keine Garantie geben, dass Sie um 11:30 am Mittagstisch sitzen. Das sage ich nicht, weil ich Ihnen Angst machen will, sondern das sage ich, weil nur der richtig leben kann, der bereit ist, sofort zu sterben. Wenn du nicht bereit bist, jetzt zu sterben, dann lebst du nicht richtig, dann kannst du nicht richtig leben, denn die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wenn Sie, wie ich, erlebt haben, wie während der Predigt ein Mann aufsteht und vor der Türe umfällt, einen Schlag tut und tot ist, in jener Predigt brauchte ich keine Angst vor dem Sterben, wie manche Zuhörer meinen, den Zuhörern zu geben. Da hatten sie einen lebendigen Anschauungsunterricht. Sterben, diese letzte große Prüfung, kann ich nicht wiederholen. Und ihr Lieben, wir wollen Realisten sein. Wenn das Sterben eine solche Tatsache ist und mit Sicherheit auf mich zukommt, dann bin ich ein Narr, wenn ich mich nicht darauf vorbereite. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Kann sein, dass dein Testament geschrieben ist. Das heißt, du hast für dein Vermögen sehr sorgfältig vorbereitet. Jawohl, mein Testament ist auch geschrieben. Ich habe schon den Text für die Predigt, für den, der mich eines Tages beerdigen darf, habe ich schon geschrieben. Der Text steht fest. Ich habe für meine Frau, dass wenn ich sie verlassen muss, auf einem Blatt alles aufgeschrieben. Sie braucht nur das Blatt zu nehmen und weiß ganz genau, was hat sie alles zu tun. Jawohl, für mein irdisches Abscheiden habe ich gesorgt. Habe ich auch für die Tatsache, dass ich ein ewig lebender Mensch, ein ewig bleibender, eine ewige Existenz bin, habe ich da auch gesorgt. Das ist die große Frage. Das ist ja eine Banalität, das bisschen, was wir hier auf Erden haben, zu verteilen oder verteilen zu lassen. Von mir aus können Sie das auch alleine tun. Aber was geschieht mit mir? Was für ein Narr bin ich? Für 3 Wochen oder 14 Tage Urlaub habe ich monatelang vorbereitet, mich angemeldet. Und Sie wissen, was es bedeutet. Wer sich erst im April dieses Jahres oder Mai versucht hat anzumelden zu dieser Familienfreizeit, der hat eine Absage bekommen. Voll, geht nicht mehr. Da musste ich mich anmelden. Für 14 Tage in 1987. Sag mal, wenn du dich nicht angemeldet hast für dein Sterben und dein Leben nach dem Tod, dann bist du der größte Narr, der in diesem Saal sitzt. Die Bibel sagt das. Schlagen wir miteinander Lukas 16 auf. Die Bibel gibt Berichte über Verstorbene. Aus der Bibel haben wir wahre, göttliche Berichte, wie es im Jenseits aussieht, zugeht und wie es mir ergeht dort. Und ich möchte zum Schluss mit dieser Geschichte Einblick geben in diese Wirklichkeit. Lukas 16, 19. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur, köstlicher Leinwand, lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Es kamen die Hunde, leckten ihm seine Schwere. Wer kennt nicht diese Geschichte von Kindern? Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Was für ein herrlicher Satz.
Der Reiche starb auch und ward begraben, als er nun bei den Toten und in der Qual war. Hob er seine Augen auf und sah Lazarus von Ferne. Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein. Sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er getröstet, du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten, von hinnen ihn abfahren zu euch, könnten nicht. Und auch nicht von euch, von dannen, zu uns herüberfahren. Da sprach er, dann bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er sprach, nein, Vater Abraham, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Siehst du, hier ist ein echter Bericht, göttlich inspiriert aus dem Jenseits. Da ist die Wahrheit, alles andere ist Lüge. Das ist die Wahrheit. Der reiche Mann, sein Name ist nicht bekannt, spielt für die Ewigkeit keine Rolle. Er ist in der ewigen Verdammnis. Der arme Lazarus, auf Erden keine Rolle gespielt. Ein Name, ein Mensch, gerettet für Zeit und Ewigkeit. 2 Welten. Was mir beim Lesen dieses Abschnittes immer wieder bedeutsam wird, das möchte ich Ihnen in einigen Sätzen jetzt sagen. Das Erste, was mir wichtig ist, nach dem Sterben gibt es nur eine einzige Autorität, und das ist dieses Buch. Haben Sie gemerkt beim Lesen? Abraham sagt, Sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Nein, Vater Abraham, es muss ein Wunder geschehen. Dann, nein, es gibt nur eine Auskunftsstelle und nur eine Verkündigungsquelle, und das ist dieses Buch. Ihr Lieben, ich kann mich nicht vorbereiten für Sterben, wenn ich nicht dieses Buch als Mitte in meinem Leben habe. Dieses Buch hilft mir, mich vorzubereiten. Wie viele Stimmen hören wir in dieser Welt? Wie einschmeichelnd wären diese Worte von Kübler-Ross. Alles nicht so schlimm. Panikmache. Es sieht gut aus drüben. Du darfst dich freuen auf das Jenseits. Warum so depressiv? Es wird ja nur besser. Diese Einflüsterungen sind entgegen des Wortes Gottes, dem Worte Gottes. Und darum kein Gehör, es ist Lüge. Es gibt nur eine Autorität, die über den Tod hinaus zählt. Und das ist dieses Buch. Und darum hören wir nicht auf die Stimme unseres Herzens. Darf ich das auch uns als Gläubige sagen? Es gibt Gläubige, die zu Zeiten in Depressionen fallen. Und die dann auf die Stimme ihres Herzens hören. Und die dann in ihrem Herzen Gedanken bekommen und Stimmen hören, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, die den Verheißungen Gottes entgegenstehen, dann halte ihnen dieses Wort entgegen. Das ist das, was bleibt und was zählt. Und deshalb hören wir auf dieses Buch. Und selbst wenn in unserer Kirche andere Stimmen laut würden, höre ich nicht auf sie. Kennen Sie jenes Wort des Apostels Paulus, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein Evangelium predigte, das anders wäre als das, was ich euch gesagt habe, der sei verflucht. Selbst ein Engel vom Himmel. Ihr Lieben, lassen wir uns nicht verführen. Wir bleiben bei diesem Wort. Sofort nach dem Sterben wird klar, dass wir eine unsterbliche Seele haben. Das ist etwas, womit wir heute so wenig anfangen können. Wir messen alles im Rationalen, in Raum und Zeit, in Materie. Hast du mal versucht, die Seele zwischen die Finger zu nehmen? Merkst du, die Leiber sind zurückgeblieben auf Erden und da ist etwas weggegangen. Lazarus war getragen, das war ja nicht sein Körper. Der lag ja unten auf der Erde, ob der verscharrt wurde oder von Hunden gefressen wurde, das steht nicht in der Bibel, das spielt auch gar keine Rolle. Aber Lazarus, seine Persönlichkeit, das, was den Lazarus ausmachte, das war ja nur das irdische Haus, die Hülle, ward getragen in Abrahams Schoß. Und der reiche Mann, da steht sogar, dass er begraben wurde. Was war das für eine prunkvolle Beerdigung? Was meinen wir? Und seine Seele in der Qual. Ist kein Seelenschlaf. Ist nicht wahr, dass da alles aus ist? Da denke ich auch an ein Gespräch, was mir durch Mark und Bein gegangen ist. Sprechen Opa an der Straße und er sagt, na, junger Mann, schon Feierabend? Ich sage, nee, kein Feierabend. Ja, meint er dann bei mir, wäre bald Feierabend gewesen, komm gerade aus dem Krankenhaus, ging nochmal gut. Ich sage, Opa, angenommen, es wäre Feierabend gewesen, wo würden Sie sein? Und das ging mir so durch Mark und Bein. Dann nahm er seinen Stock und stocherte im Sand. Schau da, 2 Meter tiefer. Der Herr half mir, diesen Opa anzusprechen. Ich sage, Opa, das glauben Sie selber nicht. Sie wissen ganz genau, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt. Wo wären Sie gewesen? Und jetzt erwacht der Opa wie aus einem Traum und schaut mich an und sagt, wenn ich das mal wüsste. Und jetzt konnte ich mit ihm sprechen. Merkwürdig. Wie gleichgültig können Menschen sein? Die Bibel spricht davon, dass wir eine ewig lebende Seele haben, entweder im Himmel oder in der Hölle. Was tun wir für unseren irdischen Leib? Was setzen wir uns ein? Welche Prioritäten haben wir diesem irdischen Dasein eingeräumt? Und wir versäumen die Priorität, die über allem stehen sollte, unser Innenleben. Sofort nach dem Sterben weißt du, dass es eine ewige Qual gibt. Ich kann diese Geschichte nicht lesen, ohne dass sofort Namen vor mir stehen. Menschen, mit denen ich unterwegs war, die inzwischen in der Ewigkeit sind und von denen ich leider annehmen muss, dass sie in der ewigen Verdammnis sind. Und mich schaudert. Und manchmal kann ich nicht einschlafen, wenn ich an Menschen denke, mit denen ich unterwegs bin. Liebe Freizeitler, hier sitzen eine ganze Reihe, von denen ich aufgrund ihres eigenen Zeugnisses, nicht meines Urteils, ich bin nicht da zum Urteilen, aufgrund ihres eigenen Zeugnisses annehmen muss, Sie sind noch auf diesem Weg, der dahin führt, wenn Sie heute Ihre Augen schließen, ewig verloren zu sein. Glauben Sie mir, das tut weh. Menschen, die wir lieb haben, Menschen, mit denen wir auf dem Wege sind, Menschen, die es heute ein bisschen leicht nehmen mit dieser Frage. Und ich weiß von der Bibel, wenn du heute deine Augen schließest, dann wirst du wissen, dass es eine ewige Verdammnis gibt und die Allversöhnung ist die Lüge Satans. Gott sagt, ewige Verdammnis und der Teufel sagt, nicht ewige Verdammnis. Und damit lullt er Menschen ein. Nun hat die Bibel viele Ausdrücke für diese Qual, Ort des Heulens, Zähneklapperns, Verdammnis, feuriger Pfuhl. Aber einer der Stellen, die mir immer am meisten zu schaffen macht, ist 2. Thessalonicher 1,9, wo es heißt, ewig getrennt von dem Angesicht Gottes. Ich habe den Herrn lieb. Ich weiß, dass ich ihn manchmal betrübe. Ich weiß, dass ich manchmal nicht liebe, dass er mich jetzt sieht. Aber ich habe den Herrn lieb. Und ich weiß, was ich an diesem Herrn alles habe, schon in dieser irdischen Existenz. Und ich weiß von der Bibel, was sie mir sagt, dass ich in der Ewigkeit haben werde durch diesen Herrn. Und jetzt heißt es von denen, die verloren sind, ewig getrennt, ferne von dem Angesicht Gottes und seiner herrlichen Macht. Das ist Verdammnis. Sofort nach dem Sterben weißt du auch, dass es einen Himmel gibt. Beide wissen es. Der in der Hölle weiß, dass es eine Hölle gibt und einen Himmel, und der im Himmel ist, weiß, dass es einen Himmel gibt. Ich nehme es dir nicht übel, wenn du Mühe hast, den Begriff Himmel zu definieren. Was ist der Himmel? Darf ich dir eine einfache Definition geben? Für mich ist Himmel die ewige Welt Gottes. Himmel ist da, wo Gott ist. Himmel ist die Wohnstätte Jesu Christi und der Engel. Himmel ist für mich nicht eine goldene Stadt mit Perlentoren und weiß ich was alles. Was wäre die goldene Stadt, wenn da nicht im Zentrum der Herr wäre? Er macht doch den Himmel aus, nicht die Stadt von Gold. Die Gegenwart Gottes und ewig in dieser Gegenwart Gottes sein, das ist Himmel. Was ist also Himmel? Himmel ist die ewige Welt Gottes. Und wenn ich nun die Bibel aufschlage und anfange, Begriffe, die den Himmel beschreiben, zu lesen, dann spricht die Bibel von Herrlichkeit, von Licht, von Vollkommenheit, von Liebe, von Freude, von Trost. Haben Sie das gelesen hier? Du wirst gepeinigt, er wird getröstet. Ewig getröstet. Ewiger Trost. Was für eine Beschreibung des Himmels. Sofort nach dem Sterben wusste der reiche Mann, dass er die Hölle verdient hatte. Wissen Sie, das Interessante in diesem Text ist, eigentlich würde man erwarten, dass er zu Abraham schreit, Abraham, hol mich heraus! Nein, 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 nein. Er wusste, das ist der Platz, den ich verdient habe. Darüber gab es keine Diskussion. Ich werde hier bleiben. Das wusste er. Er bat die kleinste Bitte, das äußerste des Fingers ins Wasser. Dann bleibt ein Tropfen hängen. Mehr wollte er nicht, weil er sowieso wusste, dass er nichts bekommen kann. Denn da, wo er war, das hatte er verdient. Dafür waren ihm die Augen aufgegangen. Weißt du, das muss einer der schrecklichsten Augenblicke sein für Menschen. Und das ist der Grund, warum sterbende Ungläubige manchmal einen furchtbaren Todeskampf haben. Weil ähnlich wie bei Gläubigen, die schon den Herrn, die Herrlichkeit sehen und sich freuen, zwar noch im irdischen Leib sind, aber sie möchten schon das Bett verlassen. So sehen auch Ungläubige schon die Verdammnis. Und das ist einer der Gründe, warum sie in einen schrecklichen Todeskampf einmünden. Die Medizin gibt dann eine Spritze zur Beruhigung, und damit ist diese Predigt am Rande der Hölle für uns verstummt. Und wir hören sie nicht mehr. Nein, dieser Mann wusste, entschuldigt bitte, der ist nicht in der Hölle, weil er ein Reicher war und im Vergnügen und im Prunk lebte. Da müssen wir andere Bibelstellen hinzunehmen, und dann werden wir entdecken, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, ob er reich oder arm ist. Der Arme war nicht deswegen im Himmel, weil er ein Armer war. Das ist eine ganz falsche Interpretation für ein soziales Evangelium, das heute gepredigt wird. Nicht Reichtum bringt mich in die Hölle und Armut in den Himmel. Jesus Christus ist die entscheidende Person. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der einzige Schlüssel zur Klärung dieser Frage, Himmel oder Hölle, heißt Jesus Christus. Sofort nach dem Sterben weiß einer, der im Himmel ist, dass der Himmel geschenkt ist. Du kannst den Himmel nicht verdienen.
Weißt du, das ist eines der Probleme von Menschen, die heute hier sitzen und ihre Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen haben. Ich darf dir garantieren, wenn ich hier vorne einen Tisch aufstellen würde und eine Versicherungspolice, die ich glaubhaft Ihnen anbieten könnte, für 10.000 D-Mark Ihnen anbieten könnte, einen Platz im Himmel, ich wäre schnell ein reicher Mann. Wenn du nur etwas tun könntest, wenn du nur den Himmel verdienen könntest, dann würdest du dich einsetzen. Aber nur so geschenkt, mir nur so die Sünden vergeben, soll das so leicht sein? Da habe ich ein Leben lang gesündigt und jetzt soll ich nur sagen, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Und dann soll alles gut sein? Das kann doch nicht angehen. Und an dieser Frage des Verdienenwollens des Himmels scheitern viele Menschen und bleiben draußen. Du kannst in den Himmel nicht über Verdienst kommen, sonst wäre Himmel nicht mehr Himmel. Stell dir mal vor, wenn wir mit Verdienst im Himmel einmarschieren würden und da die Treppchen wären, und dann wäre Himmel nicht mehr, dann würde ich nicht dort sein wollen. Weißt du, wie wir in den Himmel kommen? Aus Gnade. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Erlösung. Wir werden aus Gnaden selig und nicht auf Werken, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Nein, du kannst den Himmel nicht verdienen. Und ihr Lieben, das wird einer der gewaltigsten Dankesgesänge sein, wenn wir durch die Himmelstüre eingehen und das, was wir zwar hier wissen, aber leider manchmal nicht ernst genug nehmen, entdecken. Der Himmel ist frei geschenkt. Gnade würde nicht mehr Gnade sein, wenn du Gnade verdienen kannst. Römer 11, Vers 6. Gnade ist freies Geschenk. Der Himmel ist frei geschenkt. Hast du dieses Geschenk angenommen? Erschwinglich für jeden. Sofort in der Hölle beschäftigen dich deine Angehörigen. Ist das nicht interessant, dieser reiche Mann? Das ist gut möglich, dass er höchstens zu Geburtstagsfeiern seine Verwandten und seine Brüder eingeladen hat, damit er noch ein großes Geschenk dazu bekam. Und jetzt, in der Verdammnis, da sagt er, ich habe noch 5 Brüder, schick jemand, dass er sie warne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Wenn du noch nicht gerettet bist, hast du Verwandte und Freunde, die bereits in der Hölle sind, die um dich schreien. Das steht hier im Text. Das steht hier im Text. Diesen Menschen da unten mit Bewusstsein wird bewusst. Da oben leben noch. Herr, schick jemand. Abraham, schick jemand, der sie warne. Ihr Lieben, wir hören jenen Schrei nicht aus der Hölle. Wir könnten den gar nicht ertragen. Aber wir hören den Schrei aus Gottes Wort. Gott sagt uns, dass die da unten schreien, um das Heil derer, die noch auf Erden leben, die also noch die Möglichkeit haben. Und damit muss ich sagen, sofort nach dem Sterben weißt du, dass die einzige Zeit, sich zu entscheiden, zu Lebzeiten ist. Ihr Lieben, wenn es da unten eine Möglichkeit gäbe, sich zu entscheiden, da würde, glaubt ihr im Ernst, dass einer in der Hölle bleiben würde? Das wäre überhaupt keine Entscheidung mehr, das wäre eine Flucht. Im Augenblick wäre die Hölle leer. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Und darum ist diesem reichen Mann daran gelegen, die da oben, meine 5 Brüder, die leben noch, aber schnell, schick ihnen jemand, der sie ihnen sage, denn ihre Entscheidung kann nur zu Lebzeiten fallen. Was haben wir gesagt? Ein ganzes Leben zur Vorbereitung für die letzte, größte Prüfung. Sterben. Unwiederholbar. Was machst du mit deinem Leben? Du bist 30, 35, 50, 70 Jahre alt. Wie lange willst du warten? Sofort nach dem Sterben weißt du, dass wenn du in der Hölle bist, es ewig zu spät ist. Das ist ein schrecklicher Satz. Ihr Lieben, wenn Sie nicht vor mir sitzen würden, dann bräuchte ich 2-3 Minuten, bis ich weitersprechen kann. Für mich selber. Wenn ich ausdrücke, ewig zu spät, und wenn dann Verwandte, Freunde, Freizeitler, Nachbarn vor meinem geistigen Auge auftauchen, wenn die sich nicht bekehren heute, solange sie hier auf der Erde leben, dann wird es ewig zu spät, ewig zu spät. Weißt du, was das heißt? Nie mehr eine Veränderung. Du bist krank im Krankenhaus. Was hält dich dort? Das Wissen, nach einer bestimmten Zeit komme ich hier wieder raus. Wie hoffnungslos muss das sein, wenn du weißt, keine Möglichkeit. Es gibt keine. Und aus dem Munde des reichen Mannes wird das deutlich. Er versucht nicht auf die geringste Weise herauszukommen, denn er weiß, er kann nicht. Und deshalb schließe ich diese Stunde mit der Aufforderung an alle die, die heute nicht sagen können, ich weiß, ich werde einmal Jesus sehen. Ich weiß, ich werde einmal vor ihm stehen. Wenn du das nicht sagen kannst, du hast das Wort Gottes. Du hast eine ganz einfache Anleitung, wie du zu diesem Satz kommen kannst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Was machst du mit Jesus Christus? Wollen wir beten? Herr Jesus, so oft stehe ich an diesem Punkt mit der Frage, warum bist du in mein Leben hineingetreten und hast mir diese wunderbare Botschaft gebracht und sie aufgeschlossen und ich durfte sie erkennen und annehmen? Was hat dich getrieben? Was für ein Vorrecht darf ich haben? Ich will dir hier schon danken und ich weiß, es wird eine Ewigkeit nötig sein, weil ich erst dort erkennen kann, was es voll bedeutet. Durch dich erlöst sein. Du bist für mich gestorben. Aber ich will dir hier schon danken für dieses Geschenk. Und Herr, so wie du eines Tages in mein Leben hineingekommen bist, so stehst du vor all unseren Freizeitlern, die ich gar nicht alle kenne, von denen ich nicht weiß, wie sie zu dir stehen. Aber ich weiß eines, du stehst vor der Türe ihres Lebens und du möchtest in das Leben eintreten. Und du bietest ihnen dich an, nicht nur um eine Versicherung für eine wunderbare Ewigkeit zu bekommen, sondern um hier schon ein Leben mit dir und für dich zu leben, um deine Ehre zu suchen und dich groß zu machen. Und Herr, während wir durch diesen Tag gehen und ihn genießen und uns miteinander freuen, lass du uns immer wieder an dein Wort denken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Du möchtest, dass wir richtig leben, weil wir uns vorbereitet haben für das Sterben. Hab Dank für das Angebot deiner wunderbaren Erlösung. Amen.